Ja, meine Damen und Herren, Frau Ministerin, Frau Senatorin, herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier im Rahmen der Vorbereitung auf das große Ereignis 100 Jahre Groß-Berlin zu Ihnen sprechen zu können. Ich werde die 20er Jahre in den Blick nehmen, also jenes Zeitraums, der geradezu atemberaubend in die Geschichte eingegangen ist. Wir feiern, ich komme aus Dessau, 100 Jahre Bauhaus. Das hat mit diesen 20er Jahren enorm viel zu tun. In diesen 20er Jahren haben wir aber nicht nur, wie Christina angedeutet hat, es mit Problemen zu tun. Wir haben es vor allem mit einem geradezu atemberaubenden Prozess zu tun, der in der Planungskultur tiefe Spuren hinterlassen hat, positive, der in einer äußerst schwierigen Zeit eine ganze Reihe von Projekten realisiert hat, die bis heute die Entwicklung von Berlin und Brandenburg mit bestimmen und die Maßstäbe gesetzt haben in der Planungskultur, wie es Heiner Nagel eingangs auch dargestellt hat. Es wurde eben nicht nur Pläne gemacht, was 1910 mit dem dann beginnenden Ersten Weltkrieg je abgebrochen wurde, nur auf dem Papier blieb. Wir tauchen jetzt ein in eine Zeit, die von eigentlich einem enormen Umbruch gekennzeichnet ist. Wir feiern dieses Jahr 100 Jahre Demokratie in Deutschland. Wir haben eine vollständige Veränderung in den Konturen der Planung. Es ist eben nicht mehr der primär private Städtebau. Die Kommune gewinnt einen ganz neuen Stellenwert. Die Kommune, sowohl Stadt als auch Landkreis, werden zu ganz entscheidenden Akteuren in der Entwicklung. Wir haben es aber auch mit einer enormen Krisenzeit zu tun, die bis Mitte der 20er Jahre anhält. Und selbst in dieser Zeit sind große Projekte realisiert worden. Und dann haben wir dieses kurze Aufleuchten von 5 Jahren, die bis zur Weltwirtschaftskrise reichten, und einen enormen Schub sowohl im Gebauten, aber eben auch im Planungskulturellen hinterlassen haben. Die Zeit bis 1933 war also nur ein ganz kleines Zeitfenster im 20. Jahrhundert, die aber so einen nachhaltigen Impuls für die Planungskultur nicht nur in Deutschland gebracht haben. Jetzt müsste der erste Trommelwirbel kommen. Der etwas im Schatten der ganzen Diskussion stehende Oberbürgermeister Wermuth hat diesen verwaltungstechnisch grandiosen Akt zustande gebracht, eine Einheitsgemeinde zu schmieden. Er war nur 2 Jahre im Amt und, man könnte es auch sagen, ein Glanzstück der SPD-Politik, die damals die Mehrheit im Parlament hatte, hat es ermöglicht, im Verbund mit anderen tatsächlich diese Einheitsgemeinde zu schmieden, von der heute eigentlich Berlin immer noch partizipiert und letztlich Brandenburg auch. Also eine Referenz an einen Verwaltungsbeamten, der weit mehr als nur ein Beamter gewesen ist. Er hatte einen strategischen Blick und hat dieses kleine Zeitfenster, das sich politisch 1920 bot, ganz effektiv genutzt und diese große Gemeinde gezimmert, könnte man fast sagen. Wir umstreichen einen Zeitraum, einen Raum und eine planungskulturelle Ebene, die sich mit diesem Bild, das Kollege Engeli mehr schon vor 30 Jahren in diesem sehr instruktiven Heft über die Landesplanung Berlin-Brandenburg dargestellt hat. Wir haben also zunächst diesen hier etwas grau hervorgehobenen Raum, der 1912 als Zweckverband gegründet wurde und dann natürlich in den Wirren des Ersten Weltkrieges kaum sich entfalten konnte. Wir haben dann 1920 diesen Raum, den eben Wermuth und Co. geschaffen haben, der als Einheitsgemeinde fungierte, und dann 1929, relativ spät, entsteht die Landesplanung Brandenburg-Mitte, die hier die äußeren Konturen umstreicht, also ein gewaltiges Gebiet, 50 Kilometer Durchmesser, ohne allerdings die Einheitsgemeinde Berlin dabei zu haben. Das ist ein Konfliktfall, der lange anhielt, aber wir haben es mit einer gemeinsamen Landesplanung zumindest des Umlandes zu tun. Dann sei ein zweiter Oberbürgermeister gewürdigt, Gustav Böss, der die 20er Jahre bis 1929, ja dann unter fadenscheinigen Gründen das Amt verlassen musste, prägte Berlin maßgeblich. Er hat in diesem wunderbaren Buch 1929 Bilanz gezogen und darin diese sowohl Verwaltungs- und Planungskultur als auch die großartigen Projekte vorgeführt, die in dieser Zeit entstanden sind. Nicht zufällig trifft er hier auf den Amtskollegen in Wien. Wien hat ja Maßstäbe gesetzt im sozialen Wohnungsbau. Es gibt ja heute, glaube ich, wieder Kontakte. Also insofern kann man da guter Hoffnung sein. Und dann schon erwähnt von Kollegen Tübesink die Berliner Bauordnung 1925, also ein rechtlicher Rahmen, der diesen Zonenplan enthielt und damit auch eine Grundlage für die dann ab Mitte der 20er Jahre einsetzenden größeren Bauvorhaben schuf. Zu denen, und da zeige ich nur stichpunktartig einige dieser Großprojekte, man achte vor allem auf die Jahreszahlen. 1923 ein Hafen gebaut, das war Inflationszeit, also tiefste Krise. Flughafen Tempelhof, niemand hat die Absicht, aktuelle Bezüge herzustellen. Wird ein Großflughafen gebaut, es werden die Messehallen gebaut und der Funkturm, neue Technologien, auch in dieser Zeit und dann oft unterschätzt. Berlin bekommt eine neue energetische Infrastruktur mit dem Großkraftwerk Klingenberg, wird ein Maßstab auch im energietechnischen Sinn geschaffen. Das war überhaupt die Voraussetzung, um eine große Entwicklung in Berlin einleiten zu können, dieses Großkraftwerk. Bot also die Möglichkeit der wirtschaftlichen Entwicklung, aber auch die Vorstellung für das Zentrum, die Erweiterung und Entwicklung des Zentrums. Hier Richtung Bahnhof, also hier steht heute in etwa auch der Bahnhof, von Hilversheimer mal konzipiert und dann natürlich der Umbau des östlichen Zentrums. Hier haben wir den Alexanderplatz, hier ist das Märkische Viertel. Gut, dass das so nicht gekommen ist, aber es waren Vorstellungen, die quasi auf allen Ebenen der räumlichen Entwicklung in den 20er Jahren vollzogen wurden, anknüpfend an die Ideen von 1910. Es ist also nicht so, dass diese Ideen dann im Raum verloren gegangen sind, ganz im Gegenteil, sie wurden aufgegriffen. Dann setzt die Randwanderung, vorangetrieben natürlich von der Eisenbahn, ein und es werden Infrastrukturen im weiteren Umland hier stellvertretend das Wannseebad konzipiert. Nun tritt Martin Wagner auf den Plan, der prägende Stadtbaudirektor, Planer von Berlin. Ein Konzept, das er hier theoretisch mal entwickelt hat, die neue rationale Großstadt, wie er historisch etwas scherenschnittartig hier darstellt. Das ist der Zustand, Wohnen und Arbeiten sind getrennt. Das muss wieder zusammengeführt werden. Das ist seine Idee, die er verfolgt. Und damit die Großstadt als eine neue Kategorie auch städtebaulich untersetzt vorstellt. Er tritt damit durchaus in Konflikt zu den sich im Umland von Berlin langsam herausbildenden Planungsstrukturen, wo es einen Konflikt gibt, der tiefgreifend Entwicklungen auch blockiert hat. Aber diese Rationalität auf der Basis einer Leitvorstellung, einer Vision entwickelte Stadtkonzeption ist durchaus ein Maßstab, der, das werden wir gleich sehen, frappierend mit den Vorstellungen der Landesplaner korrespondiert. Ja, und dann natürlich das große Schaustück. Ich zeige hier nicht absolut Neues, aber es muss in diesem Zusammenhang natürlich gesehen werden, der soziale Wohnungsbau, die gemeinnützige Trägerschaft, also das Herzstück eigentlich, was man heute mit Berlin in Korrespondenz mit Wien eigentlich als die Meisterleistung der 20er Jahre ansehen kann, sowohl in der Struktur als auch dann im Gebauten. Und nicht grundlos steht dies heute auf der Welterbeliste. Es ist eine Adelung, aber nicht nur des Wohnungsbaus und der Architektur, sondern eines dahinterliegenden, sehr komplexen Planungs-, Verwaltungs-, Planung und Verwaltungsstruktur einer weitreichenden Idee, wofür BRITZ nur als ein Beispiel steht. Und wenn man sich den Plan anschaut, es sind zahlreiche, auch große Wohnanlagen in dieser Zeit realisiert worden. Also in diesem kurzen Zeitfenster von 4 Jahren, muss ich das immer vor Augen führen, sind diese Projekte realisiert worden und haben einen nicht unwichtigen Beitrag auch zum Aufschwung und zur sozialen Entwicklung Berlins geleistet. Im Hintergrund steht das, was bis heute Nachwirkungen hat, die einzigartige, ich übertreibe ein wenig, kommunale Bodenvorratspolitik. Wir haben ja schon davon gehört, dass das bis heute eigentlich ein großes Fund ist, auf dem die Berliner Entwicklung und Brandenburger sich gründen kann. Diese Bodenvorratspolitik unter Beuys hat eine sehr strategische Bedeutung und darauf bezogen dann der Grünflächenplan, Generalplan. Es wäre jetzt noch sicherlich dies zu detaillieren, zum Beispiel durch ein umfassendes System von gedachten und dann auch realisierten Parkanlagen. Wenn man dieses Bild sich zusammendenkt, dann kommt man unweigerlich zu der Frage, wie ist diese Verkehrsorganisation vorgenommen worden? Und hier haben wir in gleicher Weise einen geradezu heftigen Paukenschlag. Es entsteht das weltgrößte Nahverkehrsunternehmen, Kommunalbetrieben in dieser Zeit. 1929, also kurz vor dem Einbruch der Krise, wird diese Nahverkehrsgesellschaft gegründet, die damit auch und jetzt im Zusammenspiel mit Wohnungsbau, mit großen Infrastrukturvorhaben, die Grundlage bildet für die stadtregionale Entwicklung Groß-Berlins. Es ist geradezu ein atemberaubender, ganz positiv zu sehender Prozess. Dahinter stecken aber vielfältige Konflikte. 1931 wird es dann ganz ernst. Es gab aber schon von Anbeginn an tiefe Konflikte, wie diese Einheitsgemeinde zu verstehen ist, welche Chancen sie hat, aber auch welche Probleme die Einzelgemeinden im Verhältnis zur Gesamtgemeinde haben. Hier gab es immer wieder Versuche, austreten, dazukommen. Welche Kompetenzen hat die zentrale Verwaltung? Was können wir eigentlich in den Stadtteilen tun? Etwas, was ja bis heute als großes Thema zu behandeln ist. Dennoch darf man diese Leistung einer Einheitsgemeinde nicht unterschätzen. Was leider der Fall war, es gelang nicht, die Landesplanung im weiteren Umfeld Berlins mit in ein sehr rationales Verhältnis einzubringen. Und da sind wir jetzt an dem entscheidenden Punkt. 1920 ist nicht nur die Einheitsgemeinde Groß-Berlin gegründet worden, sondern es war auch ein Paukenschlag. Der Beginn der Landesplanung mit dem SVR im Ruhrgebiet ist die erste Landesplanungsinstitution entstanden, die internationale Maßstäbe gesetzt hat. Das war der zweite große Paukenschlag. Ich hoffe, dass nächstes Jahr auch im Ruhrgebiet eine vergleichbare Veranstaltung stattfindet. Steht natürlich im Schatten von Berlin, das ist klar, aber man soll ja den Kollegen da auch etwas gönnen. Mitte der 20er Jahre entsteht dann die vielleicht auch international wichtigste Landesplanungsinstitution, der Landesplanungsverband für den mitteldeutschen Raum mit Sitz in Merseburg. Dann folgen in kurzen Abständen Landesplanungsverbände wie hier Thüringen, Sachsen, dann so schrittweise auch Hannover. Süddeutschland ist bis 1933 planungsfrei und eben dann 1929 Berlin, Brandenburg-Mitte. Berlin als Stadt ist nicht dabei, aber sie wird hier von der Landesplanung mal ganz grob mit in einer Farbe gedacht, angelegt. Man dachte, irgendwann kommt Berlin doch auch dazu, damit wir eine gemeinsame Landesplanung entwickeln. 1929 ist also die Sternstunde. Es beginnt die Landesplanung, ihre Arbeit aufzunehmen, der umgrenzenden Landkreise. Diese lehnt sich im Wesentlichen an Vorarbeiten an, die bereits Mitte der 20er Jahre begannen, in Mitteldeutschland stattfanden. Dort spielte Martin Pfannschmidt eine entscheidende Rolle. Er hat im Wesentlichen die Grundlagen der Landesplanung entwickelt. Ich komme gleich darauf zurück. Und er skizziert 1931, 33 wird es dann veröffentlicht, für Berlin und die angrenzenden Räume in einem 50-Kilometer-Radius, das entspricht etwa heute der zweiten Reihe, eine Idee für eine stadträumliche Entwicklung mit Schwerpunkten, also der Zentren, ein System an Zentren, dann bestimmten Achsen und großflächigen Versorgungsräumen, landwirtschaftlichen und Waldgebieten. Eine erste Skizze, die sehr detailliert in einiger Hinsicht ist und andererseits eine Anregung für den Gesamtmaßstab der hier zur Debatte stehenden Themen gibt. Diese Idee, das 50-Kilometer-Radius, beschäftigt die Planer weiter. 1933, das beginnt alles etwas vorher, legt Gustav Langen eine Idee vor für einen Siedlungskranz um Berlin als ein Versorgungsraum, das ist etwa die zweite Reihe, in dem Siedlungen, landwirtschaftliche Güter angelegt werden entlang eines gedachten Eisenbahnrings um Berlin, der dann für die Versorgung von Berlin, aber auch für die Aufnahme von Wohnbedürftigen dort angelegt wird. Das sieht hier ziemlich sprawlartig aus, ist aber als landwirtschaftliche Gemeinden gedacht. Aber die Idee ist faszinierend, einen solchen Raum der Ressourcenbündelung um Berlin anzulegen. Damit also nicht einen Widerspruch zwischen der Entwicklung von Berlin und Brandenburg, sondern eigentlich eine integrierte Idee, die dahinter steckt. Wir werden das dann gleich noch intensiver sehen. So, was waren aber die Hintergründe für die Planungskultur, die dann Mitte der 20er Jahre zum Tragen kam? Es sind eigentlich fünf Punkte. Dieser kleine Exkurs sei gestattet und dann kommen wir zur der Landesplanung wieder zurück. Zunächst, welche Leitidee existierte? Das ist die der Dezentralisierung. Der Wettbewerb 1910 hatte einen wichtigen Impuls geliefert. Gustav Lange legt dann 1920, andere auch, Wolf und so weiter, haben das vorgelegt. Also eine Dezentralisierung von Entwicklung im Sinne von eigenständigen Siedlungsteilen, die entlang von Bahnlinien eine rationale Organisation des Gesamtraumes zum Ziel haben. Diese Vision der Dezentralisierung, also das Paradigma der Planung, hat diese Ausformung erfahren. Dezentralisierung also als eine Kernidee. Zweite, eine wissenschaftliche Grundlage. Auch hier war Langen Vorreiter. Er hat 1913 das Archiv für Siedlungswesen gegründet und dort eine einzigartige Sammlung von wissenschaftlichen Analysen der Stadtentwicklung angelegt. Ist 1945 in Berlin leider verbrannt. Die sogenannten Einheitspläne waren die ersten Stadtforschungen, die angestellt wurden. Systematisch hat er das ganze Land, alle Städte angeschrieben und sie mussten nach diesem Muster Analysen ihrer Stadtentwicklung zu unterschiedlichen Kategorien angeben. Diese Sammlung war dann der Grundstock für vielfältige Ausstellungen in den 20er Jahren. Eine einzigartige Sammlung. Dann haben wir eine Ausdifferenzierung der Disziplinen. Markus hat es vorhin schon angedeutet. Wir haben um 1910 bis 20 eine Ausfächerung der städtebaulichen Disziplin und dann der Landesplanung. Sie wird ab 2025 dann auch ein eigenständiges Lehrgebiet, eine eigenständige Disziplin. Und ihr zur Seite steht gewissermaßen auf der Umsetzungsebene dann eine Verwaltungsstruktur. Diese ist in Merseburg im mitteldeutschen Raum zunächst erfunden worden. Das, was wir heute als das sogenannte Gegenstromprinzip haben, ist dort praktiziert worden. Das heißt, die Städte, die Landkreise entwickeln Vorstellungen, Ideen, die werden dann an eine zentrale Instanz, die Geschäftsstelle mit den technischen Mitarbeitern und dem Arbeitsausschuss delegiert und gehen dann nach Bearbeitung wieder zurück zu den Gemeinden, werden dort wieder diskutiert und in diesem Ping-Pong-Verfahren reift dann ein Planwerk, geleitet von einer übergreifenden Idee, einer Vision und einem Verfahren, das auf einen gemeinsamen Plan ausgerichtet ist. Ein maßstabsetzendes Verfahren, das natürlich demokratische Strukturen voraussetzte. Dann die Internationalisierung, auch das ist schon angesprochen worden. 1923 wird in Göteborg die erste internationale Städtebauausstellung nach dem Ersten Weltkrieg durchgeführt. Deutschland nimmt hier wieder teil und es ist die Ausstellung, in der das Paradigma der Dezentralisierung und auch international auf die Bühne gesetzt wird. Die US-Amerikaner stellen als erste die sprawlartige Entwicklung vor, das Automobil und das Einfamilienhaus in den Weiten der USA wird hier propagiert. Deutschland stellt sich mit mehreren wichtigen Projekten da. Einmal natürlich mit dem SVR. Robert Schmidt ist hier Akteur und dann sehr ausführlich die Planungen für Groß-Berlin. Heiligenthal ist hier der Planer, der Vorgänger von Martin Wagner war, und jener Gustav Langen ist der Kurator des deutschen Beitrages dort. Es ist also das erste Mal nach dem Weltkrieg, dass Deutschland international aufschlägt und dann wirklich mit Paukenschlägen der Planung aufwartet. Welche Personen? Schlüsselpersonen treten in Erscheinung. Es sind in Berlin namhafte Planer, die auch die Planungsgeschichte in die Disziplin eingegangen sind. Den Oberbürgermeister hatte ich schon erwähnt. Es sind in der Landesplanung die führenden Köpfe der damaligen Landesplanungswissenschaft, Gustav Langen, Martin Pfannschmidt. Und dann auf der Verwaltungsseite, der Brandenburger Seite, Müller-Hatzius. Personen, die eigentlich politisch geradezu entgegengesetzt orientiert waren, die auch von der Persönlichkeit her schwer miteinander auskamen. Ganz andere, er wird nachher einer der führenden Nazis. Hier oben haben wir eher liberal, sozialdemokratisch, hier eher konservative Leute. Das mag eine große Rolle gespielt haben, aber nicht die alleinige. Es sind natürlich auch immer Personen, die dahinter stehen. Und was aber eine Brücke ist, ich will jetzt gar nicht so sehr auf die Feinheiten der Personen eingehen. Zwischen Langen und Wagner gäbe es eine Brücke über ein rationales Planungs- und Raumverständnis. Dies kam leider nicht mehr zum Tragen, aber immerhin in Ansätzen. Mit dieser Person, Albert Speer, möchte ich auf die Generationen verweisen. Ich habe deswegen die Geburtsdaten dahinter. Das ist eine andere Generation als diese Generation, die dann in Erscheinung tritt. Das ist nicht unwichtig. Gerade in der Nazizeit spielt dann ab 35, 37 dies eine ganz wichtige Rolle. Auch er hier ist jünger als er. Kurzer Exkurs. Mitteldeutschland war quasi das Modell für die Planung in Berlin. Stefan Prager, der Vorreiter, ich habe das mal in einem Büchlein zusammengeschrieben. Pfannschmidt entwickelt ein Planungssystem, eine Struktur auf mehreren Ebenen angelegt, die Maßstab und Grundlage für die Planungswissenschaft auch nach dem Zweiten Weltkrieg wurde. Planung für das gesamte Gebiet, Planung für Teilgebiete und dann städtebauliche Wirtschaftspläne, das sind eigentlich Flächennutzungs- und Städtebaupläne. Ich zeige mal drei Beispiele. Auch von der Plangrafik und der Plankultur, eine hochmoderne Darstellungsweise, hier schrumpfende und wachsende Städte, das ist Berlin, Leipzig, Halle, Dessau, so lala. Das ist der faszinierendste Plan überhaupt, Wirtschaftsplan, der die Standorte und ihre Dynamik in den einzelnen Wirtschaftszweigen abbildet. Und daraus konnten langfristige Ableitungen getroffen werden für eine Wirtschaftsentwicklung. Ein faszinierender Plan, den ich jetzt nicht näher erläutern kann. Wir kommen zur dritten Ebene und hier taucht Hermann Jansen auf. Hermann Jansen wurde von der Mitteldeutschen Planung als Berater eingesetzt für Bitterfeld. Die haben den besten Planer für den schwierigsten Fall eingesetzt. Hier die Flächennutzungsplanung der Ressourcen, die eingesetzt wurden. Und dann der Syntheseplan. Das ist die Vorlage für das, was dann in Berlin gleich zu sehen sein wird. Dieser Plan, hier oben ist Magdeburg, hier unten ist Weimar. Man kann sich ungefähr vorstellen, welche Dimension. Eine Planung, die über 4 Ländergrenzen hinwegging. Ich lasse das mal im Raum stehen. 4 Länder einigen sich auf einen Plan. Hier ist noch Anhalt dazwischen, preußische Provinz Sachsen und Thüringen. Dieser Plan enthält 4 Kernelemente, Also die wichtigsten Planaussagen, Grünplan, Siedlungsplan, Wirtschaftsstandorte, Siedlungsschwerpunkte und Verkehrsnetz, basierend auf der Eisenbahn, ergänzend das Auto. Das werden wir gleich sehen. Und die energetische Grundlage ist nicht mehr die Braunkohle. Das ist bemerkenswert. Der Ausstieg aus der Braunkohle hat nicht 2018 begonnen, sondern 1928. Das ist der erste Plan, der die Braunkohle nicht mehr zur energetischen Grundlage erhebt. Denn, und das war die Vision, atemberaubend, das Geiseltal bei Merseburg. Man hat in Zeiträumen von 70 bis 80 Jahren gedacht. Die erste Vision für die postindustrielle Bergbaufolgelandschaft. Es ist fast so gekommen, 1996, nur dieser Teil hier ist anders. Man hat also alle Elemente antizipiert, die diese Industriefolgelandschaft beinhalten könnte. Da stockt einem der Atem. Wenn wir heute über 8 Jahre Planungszeitraum denken, sind wir schon sehr, sehr weit. Und das wird auch noch öffentlich kommuniziert in dem berühmten Querfurter Tageblatt, also öffentliche Debatten über langfristige Strategien. Wer kann das heute überhaupt noch aushalten? Und dann gibt es von Markowski 1926 vorgelegt einen europäischen Autobahnplan. Man hält es nicht für möglich. Tatsächlich hat er in Ergänzung zur Eisenbahn einen Rasterplan über Europa gelegt, wo ergänzend zur Eisenbahn die Autobahn gelegt wurden und dann die erste Skizze für die Autobahn Dresden, Erfurt, Leipzig, Nürnberg, hier ist das Hermsdorfer Kreuz, sie ist auch so gekommen, 26. Damals hieß das Ganze noch nur Autostraße, wobei der Autobahnbegriff 1921 schon geprägt wurde. So, das fließt alles ein in ein Denken der Raumordnung. Gustav Langen prägt diesen Begriff 1927, also keine Nazi-Erfindung, das ist der Begriff von Gustav Langen. Ein Begriff, der die rationale Organisation des Raumes, der Gesellschaft und der Wirtschaft zum Ziel hat. Deswegen spricht er immer von Raumordnung, Wirtschaftsordnung, Gesellschaftsordnung. Das ist keine diktatorische Ordnung, sondern eine rationale, auf wissenschaftlicher Grundlage basierende räumliche Entwicklung. Und er schreibt dann ein Buch 1928, eine Streitschrift Deutscher Lebensraum. Und da ist man natürlich sehr nah am Nazi-Jargon dran, so meint man. Er war ein konservativer Mensch, aber ein sehr rationaler, agierender, der die Raumwirtschaft, Umstellung von Land und Landwirtschaft und Industrie in dem Sinne, wie wir es eben gesehen haben. Also eine weitreichende Vorstellung. Und er diskutiert in dieser Streitschrift diesen Raumordnungsbegriff. Grimm hat ja kurz vorher sein Machwerk Volk ohne Raum vorgelegt, darauf bezieht er sich. Und er spricht, ist das unser Weg? Nein, der Weg des Friedens, wählen wir diesen. Die Erfahrungen des Ersten Weltkrieges stecken allen noch in den Knochen. Er war übrigens Kriegsdienstverweigerer, dann NSDAP-Mitglied, aber er hat sich dann 36 davon verabschiedet. Und mit dieser Idee, diesem Ideenhintergrund, dieser weitreichenden wissenschaftlichen Analyse, den Visionen, dem begrifflichen Apparat der internationalen Erfahrung und seinen wissenschaftlichen Erkenntnissen legt er dann 1935, die Vorarbeiten beginnen 1929 und basierend auf einer Idee, die er 1925 entwickelt hat, dann den ersten Comprehensive Plan für Berlin-Brandenburg vor. Jetzt müsste eigentlich ein Trommelwirbel eingeblendet werden. Das ist eine Weltneuheit. Wir haben den Plan vor einem halben Jahr gefunden. Das ist der Plan, in dem sind die 7 Sterne enthalten, sind die Grünkeile enthalten. Es ist ein integrierter Plan von Gewerbe, Verkehr, Wohnen und Freiraum. Ausgenommen ist der Kernbereich Berlins. Das durfte 1935 nicht veröffentlicht werden, weil die gehörten noch nicht dazu. Das ist erst 1936 dann hergestellt worden. Er hat es aber mitgedacht. Und es ist der Plan, der eigentlich die wesentlichen infrastrukturellen Standorte bereits antizipiert, die wir heute kennen. Er entwickelt den Eisenbahnring um Berlin. Da ist er, noch nicht umgesetzt. Der Autobahnring ist von ihm entwickelt. Speer greift ihn dann auf, aber er hat ihn entwickelt. fast alle, stimmt, wir haben es überprüft, sind fast alle genauso gekommen und er entdeckt das Achsenkreuz in der Innenstadt, allerdings nicht, wie es Speer dann entwickelt hat, aber die Idee ist da, ein neues Zentrum zu konzipieren und darauf basierend dann ein System von Standorten der wirtschaftlichen Entwicklung entlang der Haupttrassen, wir sehen hier die Schwerpunkte. Auffallend ist, dass bestimmte Bereiche ausgenommen wurden von Entwicklung, der Südraum, der Raum, Nordosten, Westen, als die Ressourcenräume der Stadt Groß-Berlin, des Raumes insgesamt, dort ist die Landwirtschaft, diese Versorgung Berlins sollte also aus diesem Raum her gesichert werden. Damit haben wir alle Elemente, die dann später, ich komme heute Nachmittag darauf wieder zurück, 1953, die für die Entwicklung Berlins von strategischer Bedeutung sind. Die Ideen von Pfannschmidt sind quasi weiterentwickelt worden, sind in ein großes Planwerk gegossen, das 1935 noch von der Planungsversammlung verabschiedet wurde. Dies aber war das Finale, der Endpunkt einer glorreichen Planungskultur, die dann 1935 mit dem Führererlass eine neue Landesplanung schaffen sollte, 1936 dann zelebriert wurde. Jetzt sind die Grundlagen andere. Jetzt geht es um völkische Raumordnung und nicht mehr um eine rationale, wissenschaftlich begründete. Das Ende der Landesplanung der 20er Jahre ist dann mit dem 1. Januar 1936 besiegelt. Jetzt beginnt ein neues Kapitel und für dieses Kapitel das Programm der Neugestaltung der Reichshauptstadt Berlin, an dem diese beiden Herren nicht unbeteiligt waren, darf ich jetzt an Harald Brudenschatz weitergeben. Vielen Dank.
Machen wir jetzt Pause? Wie ist es jetzt mit der Pause oder nicht?